Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Thomas, der jetzt mit dabei ist und der im anderen Ende der Leitung in München sitzt. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Ist es bei dir auch so heiß?
Ja, heiß würde ich nicht sagen. Es ist warm, nachdem es das ganze Wochenende geregnet hat.
Ich hatte eben noch ein Bild gemacht, meiner Frau geschickt. Als ich nach Köln reinfuhr, ich weiß ja nicht, wie sehr man diesen Autothermometern trauen darf, hatte es 36 Grad. Also ich sitze hier quasi in meinem eigenen Saft. Wenn ich sollte eigentlich eine Wanne unter mir haben, um das einzusammeln und dann zu irgendwas zu verarbeiten. Also hier ist es wirklich sehr angenehm, temperaturtechnisch. Du fährst auch lieber bei Hitze als bei Kälte, oder?
Ja, also so wie es jetzt ist, eigentlich ganz gut, ein bisschen bewölkt vielleicht, ja.
Mhm. Ja, mir kann es eigentlich nicht warm genug sein, aber auch das ist jetzt das geht schon in Ordnung. So, dann sprechen wir miteinander, was bei der Tour passiert ist. Wir hatten die letzte Sendung ja gehabt am vergangenen Donnerstag nach der Alpe d'Huez-Etappe, wenn ich mich
richtig erinnere. Genau, ja, richtig, nach der Alpe d'Huez-Etappe.
Und vielleicht bevor wir, ich denke, es sind ja viele Kleinigkeiten so in der Summe passiert. Vielleicht sollten wir das, was so die Alpe d'Huez nachlese, kann man glaube ich sagen, weil es gab ja schon diesen einen alles überschattenden Zwischenfall bei der Geschichte, jetzt noch machen und dann alles andere vielleicht anhand an den einzelnen Etappen dann aufziehen, beziehungsweise dann mitnehmen. Nachlese ist natürlich das Stichwort Vincenzo Nibali. Ist an dem Tag rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir an dem Abend schon die richtige Meldung verbreitet? Wir dachten, glaube ich, an dem Abend noch, er wäre auf dem Motorrad aufgefahren.
Ja, genau, aber er hat es ja selbst in dem ersten O-Ton, der da von ihm im Ziel eingefangen wurde, ja, so gesagt, dass er wohl auf einem Motorrad aufgefahren ist, aber er konnte es, wie gesagt, auch gar nicht selbst richtig sehen, weil einfach durch die Pyrotechnik, die dort versprüht wurde, ihm die Sicht genommen war und letzten Endes hat es sich dann doch anders herausgestellt, wie dann diverse Videos, die von Zuschauern auftauchten, gezeigt haben, dass er da einfach in der Umhängeschlaufe eines Fotoapparats eines Zuschauers hängen geblieben ist. Die hatte sich hinter den Lenker gewickelt, also um den Bremsgriff und ja, das war sein Schicksal.
Ja, einfach schlichtweg und ergreifend Pech gehabt. Hart und unglaublich traurig die ganze Geschichte, aber so ist es. Ja, danach kamen auch die Diskussionen auf, ne, bezüglich Zuschauer, wie sie sich da verhalten haben, was da gelaufen ist. Ich glaube da immer noch, da gibt es keine richtige Lösung für diesen Zwischenfall oder für das Problem. Ne? Solange es, du hattest, das war mir in dem Moment eigentlich, oder als ich mir vorher schon diese Etappen so angeguckt habe, noch gar nicht so klar. Man macht es in der Woche, damit die ganzen Wochenendfreaks dann schon gar nicht erst kommen, sondern man vermeintlich nur die wahren Fans da hat. Man sperrt zunehmend mehr ab. Man setzt auf die reinigende Kraft der Fans untereinander. Aber am Ende des Tages kann so etwas doch passieren, wenn man nicht alles komplett absperrt. Ich glaube, du hast damals noch die These vertreten oder ich habe sie irgendwo gelesen. Dann soll man einfach ein paar Jahre nicht Alpe d'Huez fahren oder kann man nicht mehr fahren.
Ja, genau, weil halt auch so viele Fans oder Anführungs- und Schlusszeichen Fans oder Zuschauer angelockt werden, die sonst eigentlich mit dem Radsport wenig in Berührung kommen und überhaupt gar nicht die Gepflogenheiten kennen, wie man sich als Zuschauer bei einem Radrennen zu verhalten hat. Und es wäre halt zwar ein trauriger, aber es wäre ein Ansatz, um zumindest so diesen Kultstatus davon etwas zurückzufahren und dann, ja, die Zuschauerdichte da auch wieder etwas herunterzuschrauben bei so einem Anstieg.
Aber ich habe den Gedanken habe ich noch so länger in mir getragen und habe dann nochmal nachgedacht. Stell dir mal vor, man fährt nur alle 10 Jahre Alpe d'Huez oder so. Was meinst du, was dann da erst los ist? Dann drehen ja noch mehr Leute durch. Vielleicht muss man jedes Jahr fahren, um den Ganzen noch mehr die Schärfe zu nehmen.
Die Frage ist, ob man überhaupt einen Anstieg wie Alpe d'Huez braucht, weil es ist jetzt, also der hebt sich ja durch nichts Besonderes hervor, außer dass es diese 21 Kehren gibt, aber der hat ja jetzt keinen keinen besonderen Schwierigkeitsgrad. Also da könnte man auch lieber jedes Jahr über die italienische Grenze fahren und den Colle dell'Agnello fahren. Also der ist doppelt so schwer und doppelt so lang.
Ja, ja, du, das ist, keine Ahnung, meine Mutter fährt seit 30 Jahren, glaube ich, eine Citroën 2 CV6 Ente. Ja, das macht die nicht, weil die so einen geilen Motor hat oder weil das das sicherste Auto ist, sondern weil es in gewisser Hinsicht Kult ist und sie es mag. Und Alpe d'Huez ist halt Kult, ob wir das mögen oder nicht. Wenn du mich jetzt fragst, was, ne, welches war einer der schönsten Anstiege, die du je gefahren bist, wird Alpe d'Huez da auch nicht bei sein. Aber ich finde, das gehört dazu, als Rennradfahrer einmal Alpe d'Huez gefahren zu sein. Es ist einfach Name, es ist Nimbus, es ist Geschichte. Und in diesem Jahr halt keine schöne Geschichte. Das muss man einfach wirklich, wirklich so sagen. Nicht
ja,
so Spaß
gut. Das ist vielleicht irgendwie wie für einen Fußballer, weiß ich nicht, am Millern-Tor zu spielen. Es hat auch keinen sonderlich sportlichen Wert, ohne denen jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber es ist halt einfach, ja, so eine Kultstätte dieses Sports. Und genauso ist deshalb auch im Radsport mit ja, Alpe d'Huez oder dem Mont Ventoux.
Genau, wobei ich den Mont Ventoux jetzt, das ist auch schon ein herausragender Berg. Also nicht
definitiv, ja. Also der lässt sich da vielleicht schwierig mit Alpe d'Huez vergleichen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil er aufgrund seiner seines Alleinstellungsmerkmals in dieser Umgebung und so. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher war von den Bergen der schönere zu fahren oder wo hatte man mehr Gänsehaut oder so das Gefühl, hier macht man gerade was Besonderes, hatte ich in beiden Fällen. Aber das war schon nochmal eine andere Kategorie. Das eine war Horst-Kategorie einfach. Und damit meine ich nicht Alpe d'Huez.
Ja, aber nix, trotzdem finde ich es dann schwierig. Also die Organisation hat es dann ja hinterher immer noch als Rennunfall deklariert, dabei dann von einem Rennunfall zu sprechen, weil es war ja so, dieses Polizeimotorrad, was da vor dieser Favoritengruppe herfuhr, fuhr ja so weit links rüber, um da Zuschauer sozusagen zurückzudrängen und nur deswegen mussten die Fahrer nach rechts ausweichen und kamen auf der rechten Seite so nah an die Zuschauer. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe der Organisation, der ASO, die Sicherheit der Fahrer zu garantieren. Hm. Und dann kann ich finde es dann schwierig, das hinterher als Rennunfall zu deklarieren.
Ja, also für mich war das auch kein Rennunfall. Rennunfälle sind noch einige passiert und da haben wir heute auch noch ein Beispiel von gesehen. Aber das war kein... Für mich ist ein
also da konnte ja auch in dem Sinne der Fahrer nichts dazu.
Genau.
Obgleich ich da natürlich jetzt auch diesem Fan oder diesem Zuschauer da keine Absicht unterstellen will. Ich glaube, der, ja, ist schwierig zu beurteilen, aber der war einfach sich dem nicht bewusst, wie gefährlich das ist, wenn man da so Gegenstände wie ein Fotoapparat mit so einer Umhängeschlaufe dabei hat oder man einfach zu nah an die Fahrer rangeht. Also das war jetzt ja auch keine bewusste Aktion, irgendwie gegen irgendeinen Fahrer.
Ja, nein, überhaupt nicht. Für mich ist ein Rennunfall halt ein Unfall, der in gewisser Hinsicht auf das fahrerische Unvermögen oder auf ein zu hohes Risiko oder ein meinetwegen auch eine höhere, ja, höhere Gewalt klingt blöd, ne? Aber beste Beispiel, was greifen wir vorweg, Alaphilippe heute, nicht Alaphilippe, Philippe Gilbert heute passiert ist, das war ein Rennunfall. Der hätte die Situation vermeiden können, wenn er einfach mit 10 km/h weniger darunter gefahren wäre. Punkt. Das was.
Ja klar, das hatte er selbst in der Hand. Also, oder genau. Sozusagen, es war, also er war selbst eigentlich daran schuld, wenn man es so nimmt.
Ja, Schuld finde ich in so einem, ne, zum Beispiel auch letztes Jahr, ja doch, Schuld ist, ich finde, Schuld ist immer so ein hartes Wort. Aber er hätte es durch anderes Fahrverhalten vermeiden können.
Es lag in seinem eigenen Vermögen, das zu vermeiden, ja.
Ja. Manchmal, klar. Aber es gibt ja auch Situationen, die sind nicht in deinem eigenen Vermögen, die würde man dann als Pech oder, na, ich denke, ich versuche gerade eine Situation zu kreieren, aber fällt mir keine ein. Du hast aber, ja, stimmt schon, also es war in seinem eigenen, sein eigenes Handeln. Ich musste auch an Valverde letztes Jahr denken, ne? Wäre der in die Kurve langsamer reingefahren, wäre da auch nicht abgestürzt, ne? Das wäre weggestürzt. War halt auch klar. Kein Rennunfall.
Aber wir hatten ja noch so eine zweite Situation in Alpe d'Huez, wo glücklicherweise nichts passiert ist, als nämlich dieser Zuschauer da Chris Froome auf den Rücken geschlagen hat, wo, das war aber wirklich eine gezielte Attacke gegen einen Fahrer und das Bizarre eigentlich daran ist so, dass beispielsweise Copeland, der Generalmanager der Bahrain-Merida-Mannschaft, seinen Fahrern gesagt hat, ja, sie sollen nicht hinter Froome fahren, weil er halt eine Zielscheibe ist. Also der hat ihnen das verboten sozusagen.
Ja. Und das ist ja auch schon eine Bankrotterklärung eigentlich fast, ne? Also, oder wie soll man sagen, fahr nicht hinter Froome her, der wird von Zuschauern runtergeholt. Das kann ja auch nicht im Sinne des Rennens sein, blöd gesprochen, ne? Also
gar nicht, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hätte, also das Beste, was man eigentlich hätte machen können, ist darüber jetzt nicht so den Zuschauern oder diesen Leuten, die da irgendwie gegen einen Fahrer an die Strecke gegangen sind, noch eine Plattform bieten. Und genau das hat ja jetzt wieder Dave Brailsford gemacht, der sich da eigentlich wie ein Elefant im Porzellanladen verhält und sagt, ja, das ist eigentlich ein rein französisches Problem, dass seine Fahrer ausgebuht und ja, verbal angefeindet werden. Also wäre ja in Italien nicht so gewesen. Und damit macht man sich natürlich am Straßenrand nicht unbedingt viele Freunde, denke ich.
Ja, das ist auch taktisch so, also was heißt taktisch, aber so dumm. Der verhält sich einfach so dumm. Also Elefant im Porzellanladen trifft sehr gut. Also vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass seine Fahrer wie Froome zum Beispiel zum Beginn der Tour immer so, hatten wir hier zumindest so gesehen, oder ich vorrangig, sich versuchen so ein bisschen unterm Radar so, ich will nicht sagen, so bedeckt wie möglich zu halten, ne? Und der poltert da wie der Trump des Radsports durch die Gegend, ne? Ohne so richtig zu wissen, auf was das hinausläuft. Kurios.
Ja, der ist sich da vielleicht auch der Wirkung seiner Aussagen so gar nicht bewusst, also.
Und das, wo das Team ja eigentlich eines ist, was wirklich sonst alles durchdenkt und durchspielt und akkurat unterwegs ist. Also sehr.
Ja, aber wie heißt es so schön, denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Also mit so einer Aktion ist es natürlich dann, trägt man natürlich maßgeblich dann noch dazu bei, dass die Aggressivität gegen die Mannschaft geschürt wird.
Mhm. Ja, klar. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Kommen wir dann, aber gab es noch was es so dazu zu geben? Zu sagen?
Ja, gut, also
Nibali raus. Ja,
kurz sagen, dem Fahrer Nibali, der wird jetzt circa, also die erste Diagnose ist, dass er 14 Tage nicht auf das Fahrrad steigen kann und womit aber momentan immer noch der Plan ist, dass er zur Vuelta wieder fahren kann und er kann zumindest schon wieder, ja, spazieren gehen und so Aquaübungen, also im Schwimmbecken machen.
Also im Prinzip das, was für mich mein Hochleistungssport ist.
Ja, also das war
du
ja
sagst
so
noch
unser.
Ja.
Das weiß ich nicht. Also ich beobachte dich da ja nicht.
Schlimm genug. Nee,
das war ja unsere größte Befürchtung, dass dann jetzt eventuell dann vielleicht sogar die WM für ihn gefährdet wäre. Aber ja, es sieht da jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei einem Toni Martin aus, der dem wirklich verordnet wurde, 4 Wochen das Fahrrad in die Ecke zu stellen.
Hm, ja. Ach. Also, wie gesagt, das ist einer meiner größten, oder das fände ich einfach, wenn das jetzt noch so das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist, dass er auch die Weltmeisterschaft da stecken lassen muss. Das fände ich wirklich, wirklich, wirklich schade drum. Vielleicht an dieser Stelle auch noch eingeschoben, wenn wir gerade beim Team Bahrain Merida sind. Also Marcel Sieberg, Phil Bowers, sehen wir die nächstes Jahr in den Farben?
Durchaus denkbar, ja, weil diese deutsche Phalanx bei Lotto Soudal wird ja definitiv auseinanderbrechen. Mhm. André Greipel, das wurde ja schon so kommuniziert, wird das Team verlassen. Und dann ist die Frage, was passiert mit Marcel Sieberg? Also ich kann mir eigentlich zwei Optionen vorstellen. Greipel nimmt beispielsweise einen Mann wie De Boist als Anfahrer mit oder er nimmt Sieberg mit. Also, und sollte Sieberg dann nicht in dem Greipel-Team, in dem neuen unterkommen, wäre es durchaus denkbar, dass er zu Bahrain Merida geht, weil die ja natürlich auch Interesse daran haben, so die Klassiker-Fraktion nach und nach zu stärken und Marcel Sieberg, also einen besseren Helfer für die Nordklassiker kannst du ja auch kaum bekommen und zudem ist er auch vielseitig einsetzbar und ja, im Sprint eine echte Waffe.
Mhm. Als ich das gelesen habe, ich war nur in dem Moment ein bisschen irritiert, weil ich dachte, weil Sieberg und Greipel ist für mich immer so ein bisschen so das Duo gewesen, ne? Also dass die immer gemeinsam da unterwegs waren und dass ich das jetzt trennen würde oder dass ich das trennen wird, fand ich im ersten Moment, ich meine, klar, die sind nicht miteinander verheiratet, ne, aber nichtsdestotrotz war im ersten Moment ein bisschen überraschend für mich, wenn das so kommen wird oder würde. Als ich da las, Phil Bauhaus und Sieberg nach Merida, dachte ich so, kommt jetzt noch die Meldung von Greipel oder wie soll das laufen? Aber das scheint ja nicht so zu laufen.
Ja, aber gut, das kann natürlich auch jetzt sich noch in eine andere Richtung entwickeln und häufig ist es ja auch so, dass du so einen Sprinter immer nur im Paket bekommst und kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass die beiden dann noch weiter zusammenfahren, zumal die ja wohl auch, du weißt es ja sicher besser, ganz dicht beieinander auch wohnen und immer zusammen trainieren.
Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also ich weiß, wo Greipel wohnt. Greipel, ich weiß, wo du wohnst. Aber Marcel Sieberg, also würde mich jetzt nicht wundern, ne, wenn ihr zumindest, was man weiß oder was augenscheinlich gar kein Geheimnis ist, dass die sich einfach sehr, sehr gut verstehen. Ja, wo wohnt er denn? Muss mal gucken, Marcel Sieberg hat denn, wie heißt das hier, Strava? Bestimmt. Und sehr gut miteinander befreundet sind und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die da gegebenenfalls gar nicht so weit beieinander. Also ich weiß, dass zum Beispiel Greipel mit Pollitt auch schon mal unterwegs ist. Also hier gibt es ja so eine ganze, wie soll man sagen, Fraktion oder Anzahl an Fahrern, die hier in der Gegend wohnen. Luke Rowe, glaube ich, auch und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen. Finde jetzt aber nicht so auf die Schnelle. Naja, wollen wir die Zeit nicht hier mit Recherchieren verbringen. Kommen wir dann vielleicht einfach mal zur nächsten Etappe. Der Etappe, die sich dann an dem darauf folgenden Freitag nach dem Alpe d'Huez dargestellt sollte. Und zwar die Etappe von
Bourg-d'Oiseau nach Valence.
Oui, danke. War eine Etappe, die von vornherein dann, oder wo wir auch gesagt haben, das könnte eine Sprinter-Etappe werden, deswegen auch so traurig dann, dass ja, Moment, warte mal, ich glaube, ich werfe gerade das durch, doch, da war Greipel ja auch raus, klar. Hat mir auch gesagt, traurig, dass Greipel dann nicht mehr dabei ist, weil das hätte so ein Tag für ihn werden können. Zusammengefasst den Tag. Ich glaube, viel muss man nicht sagen. Es war eine Sprinter-Etappe und es wurde eine Sprinter-Etappe und es wird eine bleiben.
Klar, obgleich sich da eine Ausreißergruppe um Thomas de Gent versucht hat, hatten wir ja vorher vielleicht vermutet, dass zu wenige Sprinter dann da sind, um da ihr Heil in einem Massensprint zu suchen, aber es haben sich dann doch Teams wie Bora beispielsweise gefunden, die da ein Interesse an einer Massenankunft hatten und ja, das... Die wurden halt, glaube ich, auch nie weiter als vier Minuten weggelassen. Und ja, gut, am Ende gab es dann einen Massensprint. Ja, und es war auch eine recht eindeutige Sache dann. Peter Sagan war da nicht zu schlagen.
Ja, also ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt stand es rechnerisch noch nicht hundertprozentig fest, dass er das grüne Trikot holt. Aber nach der Etappe 398 Punkte zu 170. Das war schon eine recht eindeutige Geschichte und da war auch nicht groß an Diskussionen nötig, was passiert. Hinten raus ist nicht viel passiert bei anderen Fahrern und unseren täglichen Craddock gibt uns heute auch Lawson Craddock kam ins Ziel. Diesmal noch nicht mal als letzter, also es hatten sich noch zwei Fahrer dahinter einsortiert, als vorletzter. Auch er weiter im Rennen. Im Gesamtklassement hatte sich insofern nur leider Gottes etwas getan, weil Vincenzo Nibali rausgegangen ist. Und ansonsten, um die Situation vielleicht jetzt auch nochmal kurz zu erläutern, Geraint Thomas vor Christopher Froome, Tom Dumoulin, Primož Roglič, Romain Bardet, Mikel Landa, Kruijswijk, Quintana, Daniel Martin, Vogelsang. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Sorge und die hat mich bis jetzt nicht so ganz wie soll man sagen, verlässt eine Sorge oder ich bin es nicht ganz losgeworden, dass nicht mehr, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt so mit das Spannendste noch ist, wird's Geraint Thomas oder Chris Froome? Schlimm, oder?
Ja gut, du hast halt einen Feuerwerker da verloren durch Nibali. Durch Nibali und das ganze Team Bahrain Merida war dadurch natürlich relativ zahnlos und die ohnehin schon existierende Übermacht der Sky-Mannschaft wurde dadurch nur noch verstärkt und ja, da stellt sich die Frage, also wer hat da überhaupt noch die, die Manpower, um großartig in den Bergen anzugreifen. Also du musst halt sehen, das Team von Romain Bardet sind, glaube ich, auch schon auf 4 Fahrer dezimiert. Team Lotto, NL Jumbo, Tom mit Primoz Roglic und Steven Kreuzweg. Ja, gut. Bei Roglic stellt sich die Frage, wie hält er sich in der dritten Woche?
Mhm.
Und Kreuzweg hatte da auf dem Weg nach Alpe d'Huez ja versucht, den Froome zu machen, aber ja, hat da auch recht viele Körner gelassen. Und die Movistar-Mannschaft, ja, die fliegt eigentlich.
Ist sie noch da? Sind die noch da?
Mit allen ihren 3 Kapitänen völlig unter dem Radar.
Also. Das ist irgendwie, also ich, Agir Désert hattest du erwähnt, ne, 1, 2, 3, 4, 5, war noch mit 5 Fahrern am nächsten Tag, aber um vorwegzugreifen, die 14. Etappe war jetzt auch nicht der Tag des Romain Bardet. Das war alles irgendwie, also ich habe zu dem Zeitpunkt und es wäre jetzt kein großer Spoiler, dass sich seitdem in der Hinsicht auch jetzt nicht übertrieben viel getan hat. Man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, gut, läuft, ne? Aber mehr auch nicht irgendwie. Also alle Trikots sind, man möchte fast sagen, wenn man jetzt, das war Etappe Nummer 13, dass nach Etappe 13 schon sagen wir mal so, es wird sich voraussichtlich, das Team ist schon fast klar, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, was mich freuen würde, ne? Nicht für die Fahrer, denen es passiert, aber wenn irgendwas Aufregendes passiert. Wir haben das gelbe Trikot klar, wir haben das grüne Trikot klar. Ne? Trikot, weiße Trikot ist jetzt auch relativ klar schon. Okay, im Vergleich zu den anderen nicht, aber ne, ist eine Tendenz zu erkennen, sagen wir mal so. Um was sollen wir uns jetzt noch kümmern? Um Land und Leute?
Nö, also
oder machen wir das am Ende? Machen wir das am Ende, weil ne, dann lass uns mal die Etappen.
Beispielsweise, also was halt noch spannend ist, da gab es dann, um es vorwegzunehmen, heute auch einen Umsturz, die Mannschaftswertung.
Ja, gut. Aber wenn wir uns darüber jetzt schon freuen, du weißt, was ich
ja,
meine.
Ja, es ist,
ne?
Also du hörst also, vielleicht nicht so, man hört vielleicht nicht so ganz die Ironie aus meinen Worten, aber du hast vollkommen recht.
Machen wir mal die anderen Etappen weiter, ne? Weil zumindest kann man sich ja vielleicht mal hier bei der einen oder anderen Etappe über eine Winzigkeit freuen. Und wenn wir uns dann darüber freuen, dass ich die Namen völlig ausspreche, von Saint-Paul-Trois-Château nach Mende.
Mond.
Ja, okay, aber ich lag 50% richtig.
Ähnlich wie der Mond.
Ach so, Monde. Ja, war so eine Etappe, hätte etwas werden draus können. Ne? Also erste Hälfte relativ flach, dann langgezogener Anstieg, Kategorie 2, ein Dreierberg, dann am Ende recht steile Rampe am Schluss, nur so ein Kilometer oder wie lange war das jetzt? Ja, 3 Kilometer, 3,5 Kilometer, 4 Kilometer, 3 Kilometer davon sehr steil. Hat man vorher schon spekuliert, Ausreißer könnten es machen. Oder wird an dem langen Anstieg jemand versuchen, langsam mal peu à peu wegzufahren? Naja, was ist am Ende draus geworden? So
ja, gut, also wir hatten halt eine riesige Spitzengruppe, die da weggefahren war. Und es ist halt auch immer die Frage, wie werden solche Etappen, aus denen man potenziell viel machen kann, von den Fahrern interpretiert? Und obgleich ist ja die Etappe jetzt vor dem, eine Etappe sozusagen, also die letzte schwere Etappe im Zentralmassiv vor dem Ruhetag sozusagen war. Gut, die Etappe danach, Carcassonne hatte auch noch einen Erstkategorieberg, aber da hätte man schon erwarten können, dass da vielleicht zumindest eine Mannschaft mal geschlossen versucht, irgendwie Krawall zu machen. Also zumindest
ja.
In diesem letzten Drittel der Strecke. Also
und,
ja.
Und auch nur um den Sponsor zu präsentieren. Ist ja auch noch deren Job so nebenher. Ne? Also, dass die Movies jetzt so ich glaube, die Formulierung sang- und klanglos ist, glaube ich, sehr passend. Da passiert halt nicht so richtig viel irgendwie, ne? Wenn du mir jetzt sagen würdest, ein Valverde ist irgendwie schon seit 2 Tagen nicht mehr drin oder ein ich vergesse die Namen schon, so selten muss man sie erwähnen, weil es einfach nicht passiert. Oder ein Quintana ist vor 3 Tagen nach Hause gefahren. Ja, stimmt.
Ja, aber gut, da hast du ja halt schon gesehen, quasi, also die hatten ja auch an dem Tag wieder Amador in der Spitzengruppe und mir kam das so ein bisschen vor, ja, also als wären die schon nach Alpe d'Huez hätten die resigniert und würden auf die Mannschaftswertung fahren. Mhm. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die jeden Tag versuchen, auf Biegen und Brechen in die Ausreißergruppen zu kommen.
Hatte ich eine kleine Twitter-Diskussion auch, ganz Also auch so eine von diesen Twitter-Diskussionen, die man wirklich dann mal machen kann und wo man sachlich, aber auch irgendwie ne, auf sachlich, freundlich und auf Austausch bedacht sind. Aber so eine Mannschaftswertung. Wir wissen alle, Movistar ist eine Mannschaftswertung sehr, sehr wichtig. Gut. Es gibt Teams, für die sind die UCI-Punkte vielleicht auch wichtig. Das ist für die Movistars nicht so wichtig, weil die kriegen ihre Lizenz schon, ne? Das wäre jetzt vielleicht bei anderen Teams wichtiger. Aber jetzt nur noch darauf zu fahren, dass sie die Mannschaftswertung da gewinnen und dann vielleicht deswegen einen siebten, fünften und siebten Platz zu holen. Also jetzt die Mannschaftswertung zu verwalten, kann das Ziel sein? Ist damit der Sponsor echt zufrieden?
Ja, aber das ist ja, in Spanien wird das glaube ich auch relativ hoch gehängt. Also ich denke schon, dass das, wir können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber für die ist das jedes Mal irgendwie ein erstrebbares Ziel.
Dann finde ich, könnten wir ja versuchen, mit dem Deutschen Fußballbund bei der nächsten WM die Fair-Player-Wertung mal ein bisschen höher zu hängen und die zu holen. Das klingt für mich genauso erstrebenswert. Aber vielleicht ist das eine andere Kultur, das mag sein, ne? Das aber so richtig erschließen will sich mir das nicht.
Ja, aber gut, diese Ausreißergruppe hat sich dann ja irgendwann in ihre Einzelteile zerlegt und tat einem so ein bisschen leid für Jasper Stuyven, der dann lange Zeit vorne war und in dieser sehr, sehr steilen Schlussrampe hinauf zum Flugfeld nach Mond, 3 Kilometer mit 10,2% im Durchschnitt, kurz vor der Kuppe dann noch gestellt wurde. Und einer, der es ganz, ganz clever eingefädelt hat, war Omar Fraile. Der war meiner Meinung nach der einzige Astana-Fahrer in dieser Fluchtgruppe. Und der hat sich eigentlich immer sehr dezent zurückgehalten und ja, als es dann in diese Steigung reinging, hat er alle anderen in den Wind gesetzt.
Mhm. Alaphilippe als Träger des, war er damals schon? Ja, bei Bergtrikots war auch mit dabei, der hat dann den zweiten Platz geholt. Und ansonsten, ja, aus dieser 28-köpfigen Führungsgruppe hat sich das dann alles so rekrutiert. Also die ersten, ersten drei, Stuyven ist ja zumindest noch Dritter geworden. Vor Sagan, ne, innerhalb von 6 Sekunden. Und Simon Geschke, sehr, sehr schön. Der hat ja an dem Tag frei bekommen, auch von Tom Dumoulin, mal was zu versuchen. Sechster immerhin, also auch aller Ehren wert. In Anbetracht der Tatsache gibt es eigentlich auch so eine Nationen, All Nations, genau. Wie viele Deutsche waren eigentlich an dem Tag oder sind noch dabei? Geschke, Nikias Arndt, Nils Pollitt, Paul Martens, Stegenkolb und Burkhardt. Naja, immerhin. Na, und da ist Geschke im Gesamtklassement jetzt deutlich der Bestplatzierteste, mit fast Rang 20 sogar noch.
Mhm.
Ja, feine Sache.
Ja, und dann gab es natürlich neben dem Rennen um den Etappensieg sozusagen noch einen zweiten Großkampf, der hinten entbrannt ist unter den Favoriten. Sky-Mannschaft fuhr Tempo und einer ums andere geriet in Schwierigkeiten. Roglic hatte zwischendurch angegriffen, wurde auch in dieser Rampe nicht mehr gestellt und hat einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Ja, und eine Szene, die ich sehr, sehr interessant fand, war der Moment, als so Tom Dumoulin 20, 30 Meter Rückstand vielleicht auf diese Gruppe um Thomas und Froome hatte. Und da habe ich was gesehen, was man so eigentlich nie sieht von Chris Froome. Er hat sich umgedreht und zurückgeschaut, ob Tom Dumoulin da nochmal rankommt. Weil ansonsten guckt er immer nur auf seinen Computer. Und das war vielleicht so ein kleiner Fingerzeig für die dritte Woche.
Meinst du?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Chris Froome etwas nervös ist, weil sowas macht er sonst nicht.
Ja, das stimmt. Also sonst sieht man ihn immer nur nach vorne, also seltenst nach hinten schauen.
Und ich glaube auch, dass der mehr Respekt vor einem Tom Dumoulin als vor Geraint Thomas, seinem eigenen Teamkollegen, hat, weil den hat er noch einigermaßen, also das kann er vielleicht ein bisschen steuern, aber sind jetzt auch nur 11 Sekunden im Klassement auf Tom Dumoulin und der ist der bessere Zeitfahrer als Weltmeister als Chris Froome.
So, wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil der alte Mann auf die Toilette musste. sag noch mal deinen Gedanken mir. Alpe d'Huez habe ich noch im Kopf.
Ja, also man hat ja gesehen, Chris Froome hat versucht, in Alpe d'Huez da wegzufahren von Tom Dumoulin. Die erste Phase der Attacke ist geglückt, er ist weggekommen, aber Tom Dumoulin, ist ruhig geblieben, hat die Pace erholt und hat dieses Loch zu Froome wieder zugefahren und da hat man in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ihm das gar nicht geschmeckt hat.
Nee, vor allen Dingen, weil jetzt ne, also Tom Dumoulin, ich glaube, also wenn ich Froome wäre und jetzt so langsam peu à peu bei mir die Müdigkeit einkommen würde, was ja wirklich das Menschlichste überhaupt wäre und jeder von uns nachvollziehen könnte, und er sieht, dass er müde wird und Dumoulin vielleicht auch müde, aber nicht schneller müde. Ne? Also, dass es so eine Frage wird, wer von uns beiden wird schneller müde oder wer ist kaputter oder wessen Motor geht langsam aus. Ne? Also, das wird mich dann auch beunruhigen. So nach dem Motto, der geht nicht so kaputt, wie ich es mir vorstelle. Also, ja. Ne? Ich sag ja die ganze Zeit, Thomas kriegt man Tinimetern wahrscheinlich noch klein. Aber von Dumoulin, Roglic und so weiter, da kann man halt nichts machen. Insofern stimme ich dir da schon zu, also dass Dumoulin definitiv der gefährlichere von beiden ist, von Thomas und Dumoulin. Na, sind wir gespannt. Aber ich fand auch von Roglic diese, wie viele Sekunden waren es jetzt, 3 oder 6? Ist ja auch, ne? Aber es war zumindest mal so ein Fingerzeig. So nach dem Motto, hier, ich bin auch mal bereit hier.
Naja,
mal
8 Sekunden.
8 Sekunden, okay. Ich werfe hier meinen Hut hin, ne? Ich bin bereit, nochmal extra was zu geben für ein paar Sekunden. Und es gibt keine Bonussekunden oder sonst was. Ne, man muss ja auch erstmal die Beine haben, da diese 8 Sekunden rauszufahren.
Definitiv, ja. Also,
das deswegen,
war schon eine ganz, ganz starke Nummer.
Ja, sehr, sehr schön. Das sind jetzt die kleinen Lichtblicke, die man dann hat. Ne, die man da bekommen kann. Gut, dann war das die Etappe am vergangenen Sonntag. Also quasi.
Samstag.
Warte, bist du sicher?
Ja,
Freitag,
danach
ja,
kam
ja,
die Sonntagsetappe,
genau.
Die Etappe vor dem Ruhetag.
Ja,
von
genau.
Milo nach Carcassonne.
Das war's. Carcassonne ja dann auch wieder ein gern gesehener und oft benutzter Etappenort. Ja, dann machen wir mal den Sonntag. Wie du gerade schon sagtest, nach Carcassonne, ja, Business as usual, ne? Also man erwartet sich ja vor so einer vom Ruhetag dann doch vielleicht davon, dass die Spitzenleute vielleicht mal ein bisschen was riskieren oder, aber da vorne hat sich jetzt nichts getan, um es mal jetzt diesen Wind sozusagen direkt aus den Segeln zu nehmen. Auf den ersten 13 Plätzen 0 nada niente.
Nö, also es war quasi ein kopiertes Szenario vom Vortag. Große Fluchtgruppe fährt weg.
Kommt über den Berg.
Zerfleischt sich am letzten Anstieg und am Ende auf jeden Fall verdienter Sieger mit Magnus Cort Nielsen. Für die Astana-Mannschaft am Vortag war es sein Teamkollege Omar Freile, der gewonnen hatte. Mhm. Also haben die sozusagen da auch noch so ein bisschen ihr Happy End bei dieser Tour de France gefunden, weil der Kapitän Jakob Fuglsang, ich will nicht sagen, dass er sich jetzt hinter den Erwartungen steckt, also ist im Gesamtklassement 9. aber vielleicht wäre für ihn da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Mhm. Kommt da noch mal was? Also mit 33, wenn jetzt nicht jetzt, also platzt der Knoten zu einem Gesamtklassements-Aspiranten oder ist einfach diese 10 Tage oder eine Woche Rundfahrten, so Dauphiné oder so, ist er die Österreich-Rundfahrt, habt ihr mal gewonnen, ist das einfach sein Ding? Ich glaube, er ist nicht hart genug für 3 Wochen.
Das glaube ich nicht, aber er hatte ja auch in den letzten Jahren viel Pech, können wir uns daran erinnern. Letzten Jahr hat er sich da den Ellbogen irgendwie gebrochen, ist da einen Tag freihändig gefahren. Aber er war auch ganz oft in der Rolle, dass er Helfer für irgendwelche Fahrer war. Früher war er der Adjutant der beiden Schlecks. Danach musste er für Nibali bei Astana fahren lange Zeit. Und jetzt ist er das erste Mal eigentlich so in der Rolle, dass er auf eigene Rechnung bei so einer Grand Tour fahren darf. Ja. Also, er gehörte, also ich hatte ihn jetzt im Vorfeld auch nicht zu den Top 5 Favoriten gezählt und vielleicht kommt er jetzt noch ein bisschen besser in Schuss in den Pyrenäen. Da geht mit Sicherheit auch nach vorne noch was.
Ja, also ich glaube auch, dass der, also ich wüsste jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass da jetzt, also so eine Top 10 Platzierung finde ich ja, dafür ist er gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere vor ihm da noch eingehen wird. Zumindest, wenn man das bei der Etappe 15, vor ihm liegenden betrachtet, dass er noch der ein oder andere eingehen kann. Und vielleicht kommt er ja so auch dann nochmal unter die 6, 7, 8 oder so etwas.
Ja, aber um nochmal auf das Finale dieser Etappe zurückzukommen. Das haben die beiden Astana-Fahrer, übrigens zwei Dänen, sehr, sehr clever eingefädelt in diesem Finale. Also erst hatte Wallgren attackiert und dann hatte es Kurt Nielsen probiert. Und ja, sie waren da in einer Überzahlsituation in der Gruppe und haben das mustergültig eigentlich ausgenutzt. Und es gab ja auf diesem letzten Stück in Richtung Carcassonne gab es ziemlich starken Seitenwind und da gab es dann im Hauptfeld auch so eine Aktion, glaube ich, der AG Deux-Mannschaft, wo man versucht hat, dieses Peloton noch einmal auseinanderzufahren, hat sich aber niemand überraschen lassen.
Sollen wir mal zu dem vielleicht umstrittensten oder dem, wie soll man sagen, meistbesprochensten Aspekt dieser Etappe kommen? Die Causa Moscon?
Ja.
Weil ich glaube, sonst kann man über diese Etappe wirklich, wirklich, wirklich nicht viel sagen. Also ich finde auch, muss sich nicht mehr aus den Fingern saugen, als an diesem Tag passiert ist. Freut mich für alle, die da vorne gelandet sind, ne? Aber was soll man sagen, ne? Also Gesamtklassement hat sich unter den ersten Top 13 nichts getan. Bei dem grünen Trikot, ne, es war auch, ne, von Avermaet ist jetzt auch von 6 auf 5. Huiuiui. Ne, aber ansonsten ist da nicht viel, was sich getan hat. Alaphilippe, ne, Bergtrikot weiter. Das war's. Aber dafür haben wir unseren Moscon, dass er uns, wie soll man sagen, ein bisschen da unterhält. Moscon, vielleicht kurz die Geschichte. Für die, die es nicht wissen, aber ich denke mal, den meisten sollte es bekannt sein, hat sich in der Vergangenheit schon mindestens, ich meine, zwei oder dreimal hervorgetan. Ne? Da hat da hier mal einen Fahrer abgeräumt, da mal jemanden rassistisch beschimpft, dort mal jemanden bedroht oder so etwas. Ne? Also er ist kein unbeschriebenes Blatt und dachte sich, jetzt bei der Tour de France, da guckt wahrscheinlich keiner zu. Da versuche ich mal einen anderen Fahrer, ich komme jetzt leider nicht aus dem Stand auf den Namen.
Eli Gisbert von Tourneo Samsic.
Dem tachel ich jetzt mal eine. Und das mache ich nicht irgendwo im Feld hinten versteckt, sondern wenn, dann mache ich das auch so, da hinten könnte man das ja sehen, ich mache das ganz weit vorne, wo keine Kameras sind, dann ist das kein Problem. Und das hat sich dann hinterher völlig überraschenderweise als nicht ganz so clever dargestellt. Ich habe es jetzt etwas zugespitzt gesagt, ne? Die Meinungen gehen da, er sagt ja, er hat die nicht getroffen. Ob der Versuch alleine auch schon klug gewesen wäre, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Was soll man dazu noch sagen? Also, und wie kann Sky überhaupt diesen Fahrer noch in Erwägung ziehen, weiter bei Rennen für sich starten zu lassen?
Ja, das eine ist halt, was der Fahrer sozusagen an Randgeräuschen macht, aber das andere ist natürlich auch die sportliche Seite und sportlich gesehen ist das natürlich ein Fahrer, der nur schwierig zu ersetzen ist und den du von dieser Qualität nur schwierig bekommst. Deswegen denke ich auch, dass die Mannschaft noch an ihm festgehalten hat. Aber jetzt nach diesem neuerlichen Vorfall stellt sich dann natürlich auch vielleicht mal für das Team Sky die Frage, ob sie so jemanden noch weiter mit einem Arbeitsvertrag ausstatten wollen. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, das war jetzt nicht sein erster Fehltritt. Also ja, für diese Aktion beispielsweise mit Reza wurde er damals, glaube ich, für einen Monat gesperrt, teamintern, wo er sowieso keine Rennen gefahren ist. Und die andere Geschichte mit Reichenbach wurde dann, glaube ich, jetzt zumindest seitens der UCI fallen gelassen. Ich glaube, dass die Anzeige von Marc Madiot ist da immer noch anhängig. Ja, aber mit Sicherheit, wie wir vorhin schon über Brailsford gesagt haben, sind das alles irgendwie so kleine Dinge, die sich zu einem Großen und Ganzen zusammenfügen und die mit Sicherheit die Fans, also dem Team Sky keine neuen Fans bringen werden.
Nee, absolut. Also genau, die machen gerade alles, nicht alles, aber sehr vieles dazu, um sich unbeliebt zu machen. Ganz, ganz schlicht und einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett ohne Grund passiert. Also ich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand noch so blöd ist, das ohne Grund zu machen. Ne? Vielleicht ist er ihm an der Seite reingefahren oder sonst etwas. Ne? Aber das, also es ist für mich unvorstellbar, wie man sich als Profi so verhalten kann. Egal, wie gut du auf dem Rad bist, es gehört auch mehr dazu, als Profi, als Vorbild und so weiter zu sein. Und da gehört so ein Verhalten einfach absolut nicht dazu. Und,
ja, aber da können wir wieder sagen, wir haben es ja jetzt schon oftmals kritisiert, aber da ist es wieder gut, dass es diesen Videobeweis jetzt gibt.
Total. Man hätte ihn eigentlich, finde ich, sogar die Bilder waren so eindeutig, den hätte man wirklich während des Rennens noch vom Rad holen sollen. Das hätte ich in dieser Situation als wirklich angebracht gefunden, weil da ist ja auch keine Diskussion nötig, ne? Oder das musst du dir auch nicht 10-mal angucken, um da zu wissen, was da los ist. Das kann sich eigentlich der Schiedsrichter 2-mal angucken und dann ruft er beim Team Sky und sagt, Moscon, bitte hier hinten, können Sie eintreten, hier ist der Besenwagen, steigen Sie ein. Ich möchte ja nicht in der Haut des Besenwagenfahrers stecken, weil der wird wahrscheinlich ziemlich geflucht haben oder hätte ziemlich geflucht, aber das geht absolut nicht. Also ganz, ganz schlimme Sache. Und auch wirklich so. Was ich noch mit am schlimmsten finde, diese Dummheit. Also weißt du, wie war nochmal der Fahrer hier bei der Tour de Norway? Da ist es ist doch offen klar.
Lars Boom.
Genau, Lars Boom. Ne, das ist genauso, das war ja eine ähnliche Situation. Also vorne im Feld, wo man auch, also wie kann man nur auf die Idee kommen, dass man damit durchkommt? Das finde ich das Erschreckende und Schlimme daran. Naja, Moscon ist dann auch deswegen heute nicht mehr, wurde am Ruhetag.
Ja, aber insgesamt denke ich jetzt für das Team Sky, dadurch bedingt, dass wir jetzt schon am Ende der zweiten Woche bei diesem Ausschluss von Gianni Moscon waren, keine große Schwächung. Also sie haben ja immer noch trotzdem 7 Fahrer beisammen und wenn du so die meisten Bergetappen verfolgt hast, beispielsweise auf dieser Etappe nach Alpe d'Huez, ist glaube ich auch Luke Rowe 1,5 All-Kategorie Berge von vorne gefahren, also da waren sie ja noch nicht mal richtig gefordert. Die sind so stark, dass die das einfach kompensieren.
Und vor allen Dingen auch, dass ja die anderen Teams mittlerweile ja auch so Wie soll man das sagen? So dezimiert sind, ne, dass jetzt der eine Fahrer, sie sind ja noch relativ komplett im Vergleich zu anderen Fahrern, ne? Der eine weniger ist jetzt nicht schön, aber macht es jetzt im Vergleich zu anderen Teams auch nicht den Braten mehr fett. Kuriose Geschichte. Also, oder dumme Geschichte, dumm. Kurios ist das nicht, das ist einfach nur dumm. Ich will jetzt nicht direkt von der Schande für den Radsport sprechen, aber so richtig Freunde macht man sich da nicht. Das hast du schon eben richtig. Das war so die Geschichte von der Etappe vom Ruhetag. Und dann sind wir eigentlich auch schon heute angekommen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Wir sind jetzt in den Pyrenäen.
Mhm. Erste Pyrenäen-Etappe
heute.
Darf ich? Von Carcassonne nach Bagnères de Luchon?
Ja. Bagnères de Luchon.
Ah, oui, war ich gar nicht so weit weg.
Ich glaube, das hat auch irgendwas mit Baden zu tun. Also,
ja, ich bin passend großer Bader.
Dazu wäre ja gewesen, wenn heute Oma Freile die Etappe gewonnen hätte, denn der hat schon einmal in solch einem Kurbadeort, nämlich in Bagna di Romano, beim Giro d'Italia eine Etappe gewonnen. Der hat's mit Kurbadeorten.
Dass du sowas weißt, zeigt aber auch, dass du auch es mit Kurbadeorten hast.
Ich weiß nicht, also es gibt ja auch, glaube ich, noch Lourdes in den Pyrenäen, Lourdes-Hautacam, wo es da hochgeht. Also da gibt es auch so einen Kurort.
Ja, aber Lourdes ist ja jetzt nicht bekannt für Badeort, oder? Ist das nicht hier so Wallfahrt?
Haben die
nicht
so eine Badequelle?
Nee, ich glaube, es ist mehr so Wallfahrt, Lourdes. Also vielleicht reinigst du da deinen Geist.
Das kann hat auch im entfernten Sinne was mit Baden.
Ja, natürlich. Also mit Wasser. Ne? Also da macht man auch aus Wasser.
Ja, aber
aus Wasser Wein machen. Ne? Oder übers Wasser laufen. Alles da.
Um es vorwegzunehmen, also von den Gesamtklassements-Favoriten ist da heute keiner baden gegangen.
Ja, oh, schön. Nein, ist keiner baden gegangen. Ne? Und ist, welche Badevergleiche haben wir denn noch? Das musste doch keiner die Segel streichen, als er über das Wasser fuhr.
Gab mal einen Fahrer, der auch einige Grand Tour-Siege eingefahren hat. Der hatte mal den Spitznamen Bademeister.
Ja, genau. Der damals vom Strand Kotelett schnitzelessenderweise direkt den Giro gewonnen hat. Der Bademeister aus Spanien. Aber Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Jetzt genug gekarlaut. Du hast es recht. Also du hast recht. Bei den Grand Tour, bei den Gesamtklassements Favoriten hat sich heute auch mal wieder nichts getan. Ab Dschungels, Bob-Dschungels, Platz 12 ist alles beim Alten geblieben. Keine Abstände. Was hat sich getan bei dem Punktetrikot? Auch nicht viel. Van Avermaet hat ein paar Pünktchen geholt, aber da ist seit heute Sagan, meine ich, auch rechnerisch durch. Das heißt, ihm kann man das grüne Trikot nur noch nehmen, indem man ihn vom Rad holt. Und das wünscht uns und sich und uns wahrscheinlich keiner. Ihm und uns keiner. Du hattest erwähnt, das weiße Trikot, da wäre jetzt doch noch ein bisschen Bewegung reingekommen. Das war, glaube ich,
ja, also ich fand, heute hat sich da so ein kleiner Zweikampf, so ein Duell eröffnet, ähnlich vielleicht wie beim Giro d'Italia. Diesmal aber nicht zwischen zwei Südamerikanern, sondern zwischen zwei Franzosen, Pierre Latour und Guillaume Martin. Mhm. Was man da jetzt mit einiger, ich will nicht sagen Sicherheit sagen kann, aber Egan Bernal hat dadurch, dass er da in die Teamtaktik von Sky eingebunden ist, heute ja, fast alle Chancen darauf verloren, das noch zurückzuerobern. Sein Rückstand beträgt jetzt 13 Minuten und 50 Sekunden. Es wird schwierig, das bei diesen beiden Bergetappen noch aufzuholen, zumal Pierre Latour auch ein recht formidabler Zeitfahrer ist. Aber der Abstand zwischen Latour und Martin beträgt nur 2 Minuten 29 und die haben sich da heute in der Ausreißergruppe auch recht stark gegenseitig bekämpft. Vielleicht geht man da jetzt beim Team AG2R auch die Ziele etwas realistischer an und sagt, na gut, Romain Bardet, für den ist da eigentlich maximal mit 3 Minuten 21 Rückstand im Gesamtklassement nur noch das Podium drin und wir schaffen uns da sozusagen ein zweites Ziel und versuchen, dieses Nachwuchstrikot zu gewinnen.
Mhm. Man muss ja nicht komplett auf die eine Karte setzen und das andere aus dem Auge verlieren, ne? Aber jetzt so langsam umzuschwitzen, also Bardet macht zumindest nicht den Eindruck, als sollte man jetzt sein gesamtes Vermögen auf ihn als neuen Toursieger setzen. Schade, aber mit 27 ist er auch noch jung und kann von der Erfahrung, denke ich mal, profitieren. Er ist jetzt die letzten Tage, also seit der Etappe, was war das, Etappe Nummer 10, hat er sich so peu à peu immer ein bisschen nach vorne gearbeitet, aber mit Rang 5 scheint für ihn so ein bisschen der Deckel erreicht worden zu sein.
Ja, aber ich fand es also heute zumindest, gerade bei diesen zwischendurch ja doch nassen Straßenverhältnissen, hätte ich mir da schon erwartet, dass es da mal in einer der recht technischen Abfahrten irgendwie probiert, weil Team Sky kannst du halt schwierig in den Aufstiegen angreifen, dann musst du sie in den Abfahrten angreifen, aber ja, auch das hat heute keiner probiert und das für mich ist es so.
Die geben sich zufrieden, die wirken satt.
Ja, aber bei der Etappe nach Roubaix haben in der ersten Woche alle auf die Etappe nach Roubaix gewartet. Dann haben alle auf die Etappe nach Alpe d'Huez gewartet. Da hat auch keiner was gemacht. Vorher hatte auf der Etappe nach Roubaix auch keiner attackiert. Und jetzt warten alle auf diese 65-Kilometer-Etappe und ja, lassen einfach diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Ja, und keiner probiert mal irgendwie, also wie man das auf Neudeutsch sagt, all in zu gehen. Also wirklich mal alles zu riskieren. Der Einzige, der es gemacht hat, war Steven Kreuzberg.
Ja. Ja, klar. Also die wirken satt.
Und diese, ja gut, es gab da so 3 Attacken in diesem letzten Aufstieg zum Col du Portillon. Zakarin, Vogelsang und zum Schluss kurz vor dem Gipfel Landa hatten es da probiert, aber ja, dieses kurze Anziehen von Landa kann ich da nicht als richtige Attacke werten.
Also nee, das war Alibi. Das war so, dass man sich, ich habe davon jetzt nur ein paar Bilder sehen können, aber das wirkt auf mich so ein bisschen, wir haben es doch, ne, so dass man es hinterher sagen kann, ja, wir haben es ja versucht. Ne, aber das war alles wie so nicht mit
angezogener Handbremse, ja.
Ja, angezogene Handbremse, genau, aber bei angezogener Handbremse hätte man ja noch den einen, ne, stimmt schon, aber das war einfach nicht mit dem Herzen, ne? Das war nicht sowas, mein Gott, ich mochte ihn wirklich nicht, aber ein Contador hat an so einem Tag auch mal ein Feuer abgebrannt, ne? Oder Nibali traue ich auch sowas zu. Oder es gibt ja genug Leute, die sowas können und gekonnt haben. Vielleicht sind einfach ein paar von denen, die sowas können, noch nicht ganz so weit und die anderen sind schon zu satt und die Dritten befreunden sich, dass sie in der Mannschaftswertung, da freuen sich jeden Abend darüber, dass sie erst in der Mannschaftswertung sind. Aber das kann ja alles nicht irgendwie so das Ziel sein. Also.
Ja, und alle, na gut, durch die Erfahrung vielleicht auch bedingt der letzten Jahre, erstarren da einfach so ein bisschen in Ehrfurcht vor dem Team Sky. Aber es lohnt sich halt wirklich auch, es wirklich jeden Tag in den Bergen zu probieren, weil du kannst halt immer mal eine Schwäche verschleiern, wenn du halt nicht angegriffen wirst. Und so ein schlechter Tag, der kann schnell mal passieren. Also man sollte es zumindest immer mal irgendwie antesten, ja.
Ja,
also,
wenn du es nicht versuchst, kannst du nicht scheitern.
Wir haben es ja beispielsweise beim Giro auch gesehen, als Chris Froome da dieses 80-Kilometer-Solo hingelegt hat. Das hätte auch so ein Tag sein können, an dem sich Froome mit dem 5. Platz in der Gesamtwertung zufrieden gibt. und Simon Yates locker das Trikot nach spazieren fährt in Richtung Rom.
Ja, ja, genau. Also gesunde Portionen Unverständnis für mich, für diese gesamte, für diese.
Gut, ich konnte jetzt verstehen, dass beispielsweise Tom Dumoulin heute nicht wirklich alles riskiert, weil er hätte da nicht viel gewinnen können gegen die Sky-Mannschaft, wenn er da am drittletzten Berg angegriffen hätte, klar.
Ja, aber es gibt ja noch andere Fahrer als ihn.
So Leute beispielsweise wie Quintana, der Achter ist, der schon ja, nah dran war am Tour de France-Sieg, der wirklich nichts mehr zu verlieren hat, der hätte es auch von weit weg probieren können. Also ja, das fand ich dann doch recht einschläfernd, was die Klassements-Ersten dort abgeliefert haben.
Mhm. Ja, also.
Was ich bemerkenswert übrigens finde, das möchte ich hier an diesem Punkt nochmal hervorheben, dass Greg van Avermaet im Gesamtklassement immer noch 17. ist.
Stimmt, habe ich jetzt, ich hatte ihn jetzt mehr so wegen der Punktwertung noch auf dem Schirm gehabt, aber ja, das hätte man vorher auch nicht gedacht, dass der sich so durchkämpft. Also so.
Klein bisschen natürlich bedingt durch das gelbe Trikot, was er lange Zeit hatte und den Vorsprung, aber natürlich, also für so einen Klassikerfahrer, der vorher, also sich eigentlich, glaube ich, nie so gut im Klassement geschlagen hat, finde ich das absolut bemerkenswert und ja, ich blicke da ja auch immer gerne ein bisschen voraus, vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Weltmeisterschaften, dass er da doch vielleicht eine kleine Rolle spielen könnte.
Ja, das halte ich aber, also weißt du, ich glaube halt, dass er auch ein Fahrer ist, der einen Motor hat, der nicht so schnell kaputt, der über eine lange Zeit, er ist ja jetzt über eine lange Zeit problemlos gefahren, im Sinne von, er hatte keinen schlechten Tag, er konnte hier mal mithalten. Dort mal mithalten, aber wenn so Tagesberg oder wenn so Bergfahrer wirklich auch an einem Tag alles reinhauen und alles raushauen und alles drumherum kaputt hauen, ich glaube, da ist er nicht stark genug für. Also dann wird er, vermute ich mal,
fliegen. Nö, klar, das nicht, aber immerhin in der Klassementswertung noch so vor Leuten wie Mollema, Nieve oder Pozzo Vivo oder auch ein Warren Barguil, das ist schon sehr stark.
Ja, total. Ne? Also alles richtig gemacht. Hätte man ihm wahrscheinlich gesagt, dass er zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Tour noch unter den Top 20 ist, dann hätte er wahrscheinlich nach den Frühjahrsklassikern gesagt, ja, mach mal. Ne? Also sehr gespannt. Heute war ja auch, sind sie ja auch durch das Tal der Tränen gefahren. Ne? Kleine, auch wieder so eine Randnotiz. Die französischen Bauern machen ja gerne mal so Geschichten, dass sie da irgendwo was blockieren oder mit ein paar Traktoren auf die Straße stellen, um auf irgendetwas aufmerksam zu machen. So heute auch. Oder das war geplant, glaube ich, mit Heuballen. Und das haben dann französische Polizisten versucht mit Tränengas oder mit Pfefferspray, so etwas in der Richtung, zu unterbinden. Und oh Wunder, da kamen Radfahrer.
Ja gut, die haben das halt versucht, die Straße da mit so Strohballen, waren es glaube ich, zu blockieren, um da halt ja ihrem Protest Ausdruck zu verleihen gegen die Kürzung der finanziellen Mittel durch den Staat für die Bauern. Ja, und die Gendarmerie, die hat da recht rigoros durchgegriffen und hat da gegen diese Demonstranten Tränengas eingesetzt, aber ja, es war natürlich vielleicht nicht so ganz durchdacht, dass dann hinterher auch noch da das Fahrerfeld durchfahren muss und somit diese Tränengaswolke, die eigentlich die Demonstranten da außer Gefecht setzen sollte, letzten Endes dann das Fahrerfeld getroffen hat.
Ja.
Und mehr oder weniger die Hälfte des Pelotons hinterher zum Renndoktor musste, um da sich die Augen auszuspielen und dass das Rennen zwischenzeitlich dann halt auch neutralisiert war.
Mhm. Ja.
Also und es stellt sich dann auch die Frage, also gut, es gab da irgendwie das Gerücht, dass diese Demonstranten da im Sinn hatten, diese Strohballen auch anzuzünden, ob man dann da gleich so also Tränengas einsetzen muss.
Ich habe die Bilder nur, ich habe nur Fotos davon gesehen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die da mit einem Tränengasbomber durch die Gegend gefahren sind oder wie das gelaufen ist. Ich finde es, ich glaube an der, in so einer Situation tun sich beide Seiten halt kaum einen Gefallen. Du kannst ja als Bauer da mehr als genug protestieren, wenn die einfach eine riesige Wand an Heuballen links und rechts aufgebaut hätten und da einfach ihren Protest in Form von Plakaten und so zum Ausdruck gebracht werden. Das wären, glaube ich, auch Bilder gewesen, die man hätte projizieren können. Man hätte keinen Fahrer gefährdet, man hätte einfach auch die Tour da durchfahren lassen können und es wäre nichts passiert. Also, dass man die Straße da absperren muss oder absperren will, brennende Geschichten und so weiter. Ich glaube
nicht.
Ja,
gut, also wäre das wirklich passiert, dass die da diese Strohballen in Brand gesteckt hätten, dann wäre es halt wirklich gefährlich geworden.
Mhm. Ja, ja, klar. Ne? Ich sag, das meine ich ja damit, ne? Also da tut man, mit diesem Protest tut man sich auch keine Gefallen. Aber die Franzosen, man kann ja schon froh sein, dass sie nicht die Fahrer geköpft haben oder sonst was. Die Franzosen sind da ja rigoros, ne? Da kennen die nichts.
Ja, also wir kennen ja auch einen Franzosen, der solche Proteste auf andere Art und Weise immer gelöst hat.
Wen meinst du? Auf wen spielst du an?
Bernard Hinault.
Ach so, ja, was hat der, genau, der hat doch mal einen Protestanten einige getachelt, ne?
Genau, der hat einen, so einen Bauernprotest einfach, ja, eigener Hand gelöst.
Ja, aber auch schön, dass das jetzt nicht mehr so gemacht wird, liebe Kinder, nicht nachmachen, ne? Das wollen wir nicht. Ja, und am Ende des Tages ne, gab es auch Ausreißergruppe wieder, ein paar, die am letzten Anstieg, warte mal, wo, ich bin jetzt hier, die im letzten Anstieg dann, verschiedene Attacken gefahren wurden und dann lagen sie auf einmal alle da, wie die Fliegen. Ne? Und das sind immer diese Geschichten, wo ich dann sage, boah, hoffentlich tut da sich keiner was irgendwie am Ende bei der letzten Abfahrt und das ist heute mehreren passiert. Also einmal hat Philippe Gilbert sich sozusagen attackiert und ist in der Abfahrt dann einfach mal das, was man getrost als Rennunfall bezeichnen kann, ein bisschen zu viel Speed in der Kurve gehabt und da hat sie ihn aus der Kurve getragen.
Ja, ist da in der Abfahrt einfach zu schnell in diese Linkskurve reingefahren und ist dann über diese Betonmauer die Böschung runtergeflogen und ja, musste jetzt leider Gottes auch die Tour de France aufgeben.
Ach,
aber
okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Das war mir neu.
Ja, genau, also es ist jetzt, glaube ich, nichts gebrochen, aber es heißt halt, dass er eine riesige Wunde am Knie hat und auch das Bein gar nicht mehr so richtig strecken kann und deshalb ist das Rennen dann auch für ihn beendet. Mhm. Also er hat sich dann zwar danach wieder aufs Fahrrad gesetzt, die Etappe, glaube ich, noch zu Ende gefahren. Ja, wird die Fahrt dann aber morgen wieder nicht wieder aufnehmen können, aber im Anbetracht des ersten Blicks und der Schwere des Unfalls kann man ja sagen, dass er da noch gut weggekommen ist. Also
absolut.
Es hat mich so ein bisschen an diesen Sturz im letzten Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt in der Abfahrt von der Muro di Sormano erinnert, wo man dann nur noch von Barkelands dieses Fahrrad in 4 Metern Höhe hat hängen sehen.
Ja, also das war wirklich so, ach du Scheiße. Ne, weil man hat ja auch, das hätte jetzt irgendwie wie Jan Ullrich damals, ne? Also es hätte sein können, dass der einen halben Meter tiefer im Flussbett liegt und sich kaputt lacht und einfach nass da liegt. Oder das hätte auch sein können, dass es da einfach 20 Meter weit tief runter geht. Ne? Also das, da war alles drin und da hätte auch alles passieren können.
Ja, zumal noch sehr ärgerlich, er war halt zu dem Zeitpunkt auch der Führende des Rennens.
Genau. Was Yates hat's geschmissen, ne, der einfach ja in einer zu sehr in führender Position einfach ein bisschen zu viel riskiert hat, vielleicht, der zu sehr unter Druck stand, das zu machen.
Nö, ich glaube einfach, das war, glaube ich, auch eine Linkskurve, einfach falsch angefahren. Also du hast ja gesehen, wie Alaphilippe, der ihm da im Nacken saß, hinterher dadurch gefahren ist. Also zwar auch schnell, aber er hat die Kurve halt in einem ganz anderen Winkel angefahren und von daher.
Ja, vielleicht kannte der die Strecke besser oder ne, hat weniger Druck drauf gehabt, hatte weniger. Ich finde, es ist halt auch immer schwer, wenn du vorweg fährst und weißt, okay, Durchsage, Racefunk, ne, Alaphilippe 30 Sekunden hinter dir, 28 Sekunden, dann bist du vielleicht auch ein bisschen in dieser Stresssituation, machst du dann vielleicht auch solche Fehler. Das kann ich mir gut vorstellen.
Definitiv, aber Alaphilippe ist schlicht und weg der bessere Abfahrer als Yates.
Da beißt die Maus kein Faden ab. Das ist eh der Fall. Ne? Also
also wenn du gesehen hast, wie der da runter geknallt ist, also das war allerhöchste Kunst.
Möchte man, also bleibt mir immer, ne, es ist auch wie das, wie soll man sagen, wie das
Kopfsteinpflaster.
Eine
Disziplin des Radsports.
Danke. Genau so ist es. Ja? Und die beherrscht Alaphilippe immer sehr gut und deswegen, wer schnell hochfährt und schnell runterfahren kann, hat dann auch das Bergtrikot und hat den Etappensieg, den zweiten Etappensieg für Alaphilippe heute und, also nicht heute, sondern insgesamt bei der Tour dieses Jahr. Zu Recht freut er sich darüber. Und wie gesagt, ich glaube, über das Gesamtklassement muss man jetzt zum heutigen Tag nicht viel an Worte verlieren. Immer noch Thomas, Froome, Dumoulin, Roglic, Bardet, Landa, Kruijswijk, Quintana, Vogelsang und Daniel Martin. Was passiert
ja,
mir?
Ja, aber wie ich es gerade schon vorhin mal anklingen lassen habe, Bahrain Merida, die heute drei Fahrer in der Spitzengruppe hatten,
Das
Mannschaftsklassement von Movistar übernommen.
So, und das haben die jetzt davon, dass sie sich die ganze Zeit da nur verstecken. Das müssen wir auch mal sagen. Ne? Also hätten sie vielleicht mal irgendwann zwischendurch was riskiert, aber ich möchte jetzt einfach nicht, dass bei der Tour de France zwei Mannschaften mit je, wie viele Fahrer haben die da noch? Also wenn es am Ende in gewisser Hinsicht eine Spannung mit sich bringt, aber dieses Mannschaftswertung, ich weiß nicht.
Gut, bei Bahrain Merida kann ich es ja irgendwie verstehen, die wären nicht darauf gefahren, würden jetzt noch ums Gesamtklassement mit Nibali kämpfen, aber bei Movistar, die verschleißen da jetzt jeden Tag die Helfer in den Ausreißergruppen und am Anfang denkt man vielleicht noch, das sind eher so Leute, die dann später im Finale einem Landa oder einem Quintana helfen sollten, aber die halten da ja auch voll mit rein in diesen Spitzengruppen. Daran sieht man eigentlich schon so, dass die eigentlich dieses Mannschaftsklassement sehr stark priorisieren.
Ja, also den Rest haben die einfach jetzt schon intern abgeschrieben, glaube ich. Die machen sich jetzt noch eine schöne Woche.
Obgleich man natürlich sagen muss, die dritte Mannschaft ist jetzt Astana, die da so gar keine Chance mehr haben mit 56 Minuten Rückstand. Also Movistar hat jetzt nur 1:08 Rückstand. Die könnten das morgen auch wieder drehen.
Ja. Kommen wir mal zu morgen. Beziehungsweise dann vielleicht auch schon mal zu den nächsten Tagen, die sich da anschließen. Morgen kommt diese oft besprochene, schwer einzuschätzende, was wird passieren, Etappe von 65 Kilometern vom Lurch nach Porte. Was erwartest du dir von der Etappe? Was passiert und was glaubst du, was passiert? Frag mal so rum.
Ja, der Wunsch ist natürlich, dass die Teams, die eigentlich so nichts mehr zu verlieren haben, sage ich mal, wie ich es gerade schon erwähnt habe, Movistar, vielleicht auch Romain Bardet, AG Désert mit Latour und Bardet und vielleicht auch Lotto NL Jumbo von Anfang an Feuerwerken und gleich am ersten Berg vielleicht was probieren, weil es geht ja eigentlich nur rauf und runter und ja, erwarten tue ich aber letzten Endes, dass da irgendwo maximal noch Tom Dumoulin in diesen Sky-Kampf eingreifen kann und ich fürchte fast, dass morgen Chris Froome diesen Tag auserkoren hat, um einen Solo-Ritt hinzulegen.
Ui, das kommt für mich überraschend. Das hatte ich so noch nicht bedacht.
Wenn nicht morgen, soll er also diese Minute 29 oder die er da auf Garen Thomas hat, groß zurückfahren, wenn nicht morgen?
Schwer zu sagen. Du meinst dann auch mit im Sinne von, dass es nicht auffällig wird. Vielleicht steigt ja. Also man könnte jetzt vielleicht noch die Lourdes-Etappe nehmen. Ne? Also es wird ja irgendwie darauf hinauslaufen. Also wir sehen ja, glaube ich, beide. Lass uns vielleicht mal die Etappe von morgen oder. Nee, lass uns das zu Ende diskutieren. Ich weiß es auch nicht, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Weil.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Garen Thomas jetzt nochmal freiwillig dieses gelbe Trikot abgibt oder sich da großartig für Froome einspannen lässt, wenn der mal ein Problem hat. Oder wie siehst du das?
Das klingt hart, also das klingt blöd. Bei mir ist der Gedanke immer noch, doch muss er, ist sein verkackter Job. Er ist angestellt worden dafür, er ist angestellt als Helfer für Froome, er ist angestellt, um Chris Froome zum gelben Trikot zu fahren und auch wenn er das gelbe Trikot zwischendurch mal hat oder behält oder nicht wieder hergibt, es ist am Ende des Tages sein Job, dafür zu sorgen, dass Chris Froome in Gelb in Paris einfährt. Und wieso sehe ich das auch, die Meinung, der Stärkste soll die Tour gewinnen vielleicht, ja, und vielleicht ist Thomas der Stärkste. So sehr könnte ich eine Teamleitung von Sky verstehen, wenn die sagen, unser Ziel war es, mit Chris Froome als Sieger in Paris zu stehen. Und wenn dieser es schafft, aus eigener Kraft oder mit Unterstützung des Teams, alle anderen außerhalb unseres Teams zu schlagen, dann ist das unser Ziel und dann werden wir das verfolgen. Das andere Problem ist, wie will man Thomas jetzt aus dem Game, die stecken in dem Luxusproblem, wie will man das Trikot übergeben, ohne das Trikot selber der Lächerlichkeit und zu beschmutzen sozusagen. Das Problem sehe ich gerade so.
Ja, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Garen Thomas da irgendwie freiwillig Zeit verliert. Also
ja, eben.
Der wird so lange versuchen, wie es irgendwie geht, bei Froome auch dran zu bleiben. Und also ich sehe da momentan, ja, du weißt ja bei Froome nie, also der kann den einen Tag, haben wir ja beim Giro gesehen, so fahren, den nächsten Tag dann wieder so. Also das ist eine Wundertüte. Aber ich sehe dann halt nicht, wenn man es mal realistisch und normal betrachtet, unter normalen Umständen, wie Chris Froome Garen Thomas momentan wegfahren soll.
Ich glaube nicht, dass er die Beine dazu hat, aber ich glaube, dass er die Teamleitung dazu hat.
Schon, ja, aber Garen Thomas, der wird nicht freiwillig einbrechen oder nicht freiwillig Zeit verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen in der Position. Also was soll sein Motiv dafür sein? Geld bekommt er genug vom Team Sky? Und gegebenenfalls eine andere Mannschaft würde ihn ja auch mit Kusshand nehmen. Und die Chance, die Tour de France zu gewinnen, bekommt er nicht nochmal. Hm. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, du wirst ja nicht, also als Teamleitung, eine Bergetappe vor Schluss sozusagen, wenn du den Sieg eigentlich praktisch mit Thomas sicher hast, nochmal das Risiko eingehen, dass Froome im Zeitfahren von Dumoulin platt gemacht wird. Hm.
Nein, überhaupt nicht. Ich tue mich ja selber schwer damit, wie ich erklären soll, wie man das anstellt, jetzt rein technischer Natur, ne? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also dass wenn Froome bis zum letzten Tag alles geben kann und alle anderen Fahrer in Schach hält und das Ziel ausgerufen würde, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Ich würde mich zum Beispiel auch über den Sieger Geraint Thomas genauso sehr freuen wie über den Sieger Chris Froome, so als.
Und das ist ja überhaupt die Frage, was hätte denn Team Sky davon, wenn sie jetzt mit Froome die Tour de France gewinnen würden? Sie hätten, glaube ich, mehr Vorteile, wenn sie mit Thomas die Tour gewinnen würden. Weil wenn Froome nochmal die Tour gewinnt, dann wird es bei den Fans seinen Beliebtheitsgrad auch nicht unbedingt weiter steigern. Das Team würde nicht unbedingt an Beliebtheit gewinnen und wenn man natürlich jetzt, ja, da Froome so ein bisschen menscheln würde vielleicht und vielleicht mal nur Zweiter werden würde oder gar Dritter oder für Thomas sogar arbeiten würde, könnte man natürlich, ja, vielleicht ein bisschen Boden zurückgewinnen, also da sehe ich
aber eher glaubst du, bin ich bei dir, ne? Aber siehst du diese Gedanken bei dem Team, bei dem der Brailsford die französischen Fans beschimpft, siehst du da, dass der Begriff Menscheln in einer Teambesprechung drin vorkommt?
Ja, aber auf der anderen Seite, was soll denn der Grund sein, also das unbedingt mit Froome jetzt gewinnen zu wollen? Also Geld kann es ja auch nicht sein, weil...
Vielleicht möchten sie das Triple machen dieses Jahr, vielleicht möchten sie das Triple Giro Tour machen.
Meinst Giro Tour Vuelta?
Ja, also ne, so. Erstmal jetzt Giro Tour und dann Giro Tour Vuelta noch da drauf.
Ja gut, das wäre natürlich eine Option. Aber wie gesagt, dazu muss erstmal Chris Froome zum einen Tom Dumoulin loswerden und zum anderen, wie ich es jetzt in der letzten Sendung auch schon mal habe anklingen lassen, für mich unter normalen Umständen müssten diese beiden Fahrer, Froome und Dumoulin, in der dritten Woche eigentlich extrem nachlassen, weil die beide den Giro extrem hart gefahren sind und dieses Rennen einfach ja, brutal in die Beine gegangen ist. Und die anderen, die dahinter irgendwo lauern, Roglic und Kreuzberg, die Movie-Stars, die sind halt noch frisch.
Absolut. Also ich würde auch bis zum so lange wie möglich versuchen, Geraint Thomas vorne zu lassen. Ne? Weil selbst beim Zeitfahren kann Froome noch einbrechen. Ich weiß auch nicht, wie man das machen will oder wie man diesen Übergabeprozess so gestalten wollen würde als Team Sky, ohne es lächerlich aussehen zu lassen. Dieses Szenario kann ich mir nicht vorstellen und ich habe mir schon viel Blödsinn ausgedacht, aber das will nicht, ne? Also ich glaube auch, also um jetzt vielleicht ein bisschen zurückzukommen, ich glaube noch nicht, dass das die Etappe ist, die sich Froome ausgesucht hat für die Attacke. Weil
du meinst, der fährt auf der Etappe nach
Freitag.
Laron von am Tourmalet schon los?
Also ich rufe mir mal gerade das. Ich hatte nur noch, das hatte ich mir so gestern. Ja, ich glaube eher, dass das so eine Geschichte wird. Und zwar, dass
das
man.
Wäre dann kein 80 Kilometer Solo, sondern ein 100 Kilometer Solo.
Vielleicht, ja. Er lässt morgen. Also morgen versuchen sie es wirklich mit geballter, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein interessanter Blick auf die ersten 20, ne? Ich bezweifle, dass das morgen eine Rolle spielt. Ne? Also diese Regelung, die ersten 20 starten, glaube ich, in einer Gruppe, dann die nächsten nochmal 20 oder weißt du das auswendig?
Ich glaube, so ein 20er Blöcken werden ja losgelassen.
Ersten 20er Block, wie viele Skyfahrer haben wir da?
Zwei.
Oh. Ja, dann ist doch morgen der Tag gemacht für die Movistars, oder? Morgen werden die beiden Mannschaften in der Mannschaftswertung. Dann hoffentlich, ne? Marida, Bahrain, 1. Naja, gut, die werden wohl nichts machen. Die Movies mit 1, 2. Also, nee. Das wird alles für einen Eimer.
Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass da durch diese Startreihenfolge irgendwie, dass das einen großen Einfluss auf das Rennen nehmen wird. Also
irgendwie nicht, ja, ne?
Es ist eine sehr schöne, gelungene Aktion, Aufmerksamkeit zu generieren seitens des Veranstalters, der ASO, aber auf das Rennen, ja, wird es, denke ich, wenig.
Ich bin gespannt. Also es wäre mal was Nettes, ne? Also es
kann natürlich auch sein, weil Geraint Thomas ganz vorne steht, dass der gleich am Start attackiert.
Ja. Vielleicht wäre das auch die Methode, ne? Dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen Thomas und lassen ihn attackieren, um so dann, ne, und lassen Froome hinten nur reagieren auf Dumoulin, der ja dann gezwungen ist, darauf zu reagieren. Und
ja, aber klar, das ist doch das Spielchen, also mit dem sie auf der ersten Bergetappe die Konkurrenz auseinandergenommen haben. Thomas hat da attackiert und Froome konnte sich hinten ausruhen, ist dann nochmal rausgefahren und dann ist vorne Thomas nochmal. Also da haben die Gegner so durcheinander gewirbelt, die wussten gar nicht mehr, wo oben oder unten ist.
Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube eher, dass die Etappe am Samstag da die entscheidende wird, die ich noch nicht mal sehen. Quatsch, am Freitag meine ich dann, ne? Ich bin mit den Wochentagen gerade ein bisschen durcheinander. Heute ist Dienstag. Ja, meine Frau ist nicht da. Ich bin komplett aufgeschmissen. Montag,
hat sie den Kalender mitgenommen?
Die hat mein Hirn mitgenommen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau, morgen ist Freitag, genau. Ich glaube, dass. Oh, Freitag ist die Etappe. Super. Dann weiß ich ja, was ich am Freitagabend machen kann, weil dann kann ich die einfach ungespoilert mir anschauen. Klingt fantastisch, oder? Dann können wir am Freitagabend keine Sendung aufnehmen.
Klingt nach einem Plan, ja.
Dann müssten wir ja heute schon die komplette Tour zu Ende besprechen. Na, da steht uns ja was bevor.
Ja, aber andererseits jetzt auf dieser Etappe morgen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Team Lotto NL Jumbo ein Faktor wird. Die werden, denke ich, mit Sicherheit recht früh versuchen, diese Doppelspitze auch auszuspielen. Also entweder Roglic oder Kreuzweg da versuchen, früh in die Attacke zu schicken und damit Druck auf die anderen auszuüben. Und offiziell haben ja eine ähnliche Situation wie bei Sky. Also offiziell ist ja immer noch kommuniziert, dass Kreuzweg da der Kapitän ist und Roglic eigentlich nur die B-Option sozusagen. Aber der hat jetzt auch zweieinhalb Minuten gut Vorsprung auf seinen Teamkollegen in der Gesamtwertung. Und eigentlich müsste man da mit Kreuzweg so ein bisschen spielen, zumal auch Roglic im Zeitfahren wesentlich stärker ist als der Niederländer.
Ja, und auch da bei Roglic die Frage, genau die gleiche Frage eigentlich wie bei Dumoulin und Froome. Wie gut bleibt er in der dritten Woche? Ne? Aus anderen Gründen, weil man ihn einfach noch nicht so in einer dreiwöchigen Rundfahrt so weit vorne gesehen hat. Aber im Prinzip genau die gleiche Frage, die man sich stellen muss. Ne? Von den anderen da vorne weiß man das ja zumindest im Ansatz. Aber Roglic ist da auch der Fahrer mit dem Fragezeichen versehen.
Ja, gut möglich, dass es dann auch vielleicht morgen sein Tag wird. Also dem würde ich es von den Jungs da vorne eigentlich am meisten gönnen, denn das Ding abzuschießen.
Ja. Gehe ich mit. Weil und er fährt ja auch auf den schönen italienischen Bianchi-Räder.
Zumal das noch, ja, und zumal das auch einfach eine schöne Geschichte ist, wenn mal einer, der aus einer anderen Sportart kommt, bei einer anderen Sportart was gewinnt. Also da kann ich mich jetzt auch nicht so, so dran erinnern oder mir fällt gerade kein Beispiel ein.
Es gab mal eine Olympiasiegerin im Skilanglauf und im Radfahren. In den 1920er Jahren allerdings.
Okay, lange ist es ja.
Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Im Eisschnelllauf meinte ich. Eisschnelllauf und Radfahren. In den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da kann ich mich dran erinnern. Ansonsten nicht wirklich. Aber das ist ja so eine gern gemachte Kombination. Also die Eisschnellläufer fahren ja gerne im Sommer dann Fahrrad, um sich in Form zu halten. Also ich glaube, das ist gar nicht so unverbreitet da.
Aber ich glaube doch, das muss ich jetzt wirklich nochmal, die Zeit müssen wir uns jetzt mal nehmen, das zu recherchieren. Tom Dumoulin, der war früher, glaube ich, auch mal Eisschnellläufer.
Ja, das ist ja in Holland, ich will nicht sagen Volkssport, ja klar. Tom Dumoulin, Maastricht, also gar nicht so weit weg. Wir wollten auch mal in einem Tom Dumoulin Park fahren.
Bikepark.
Bikepark, genau. Königsetappe, Karma, bla bla bla. Nee, bla bla bla. Bla 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 bla. Bla. Nee, also sehe ich auf Tom Dumoulin Eisschnelllauf.
Mir war nur so, als hätte ich da mal irgendwie was gehört, dass der irgendwie in der Jugend auch mal irgendwie ein bisschen Eisschnelllauf gemacht hat, so, aber ich finde jetzt gerade nichts dazu.
Ja, also. Ich glaube also, dass du in Holland jeder irgendwann mal Eisschnelllauf gemacht hast. Also jedenfalls nicht jeder, aber viele.
Na gut, und die
mit dem pauschalen
Krone.
Jeder hat, ist da mit Schlittschuhen an den Füßen zur Welt gekommen.
Die Krone setzt sich dann natürlich Peter Sagan auf, der einfach alle Sportarten gemacht hat.
Also ich weiß jetzt nur vom Cross, MTB, aber ich habe ihn jetzt noch nicht als Eishockeyspieler zum Beispiel gesehen.
Hat er, glaube ich, auch mal gemacht.
Ernsthaft? Eishockey? Das habe ich jetzt wirklich so als Grotesk genommen.
Ja. Also es gibt auch, das sind jetzt halt so Showbilder von Peter Sagan bei der Eishockey-Nationalmannschaft. Gibt es, glaube ich, auch Bilder, wie er da rumfährt. Okay.
Ist jetzt wieder zu haben, ne? Um mal komplett in den Gossip hier abzurutschen.
Ja, es hat mich sehr überrascht während dieser Tour de France, dass er sich von Katharina Smolkova getrennt hat. Also, ja, dass der das auch scheinbar so locker wegsteckt.
Ehrlich gesagt, also ich hatte da jetzt nicht so wirklich eine Meinung zu. Also ich hätte noch nicht mal den Namen der Dame gewusst. Aber dafür haben wir dir das Gala-Abo ja geholt von den Spenden. dass du da auch Bescheid weißt, ja. Nach der Sendung bespreche ich uns noch kurz das englische Königshaus in unserem Zweitpodcast, The Crown and I.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so, ja, als Frau an der Seite von Peter Sagan auch nicht immer so einfach ist.
Du, ich kann mir Peter Sagan privat so überhaupt gar nicht vorstellen. Klingt blöd, aber interessiert es mich auch gar nicht, komischerweise. Ne? Also, und B, ich kann mir den Typ nicht vorstellen. Also, er ist ja, glaube ich, kann man ihn schon als schillernde Persönlichkeit des Radsports bezeichnen. Dass der jetzt zu Hause einfach nur mit dem Schluppen morgens Brötchen holen geht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber vielleicht ist der auch so.
Ich denke auch, also ich schätze ihn auch so ein, dass der recht pompös ist. Also, man hat das ja bei der Hochzeit gesehen, das hat er auch irgendwie mit der Motorsäge irgendwelche Baumstämme zersägt und ja, also. Zumal die beiden, glaube ich, auch erst im letzten Sommer oder so ein Kind bekommen haben.
Ja, das ist so eine Geschichte, das kann ich dann wiederum, wie soll man sagen, ich weiß nicht, was man tun muss, also entweder, was man getan hat, dass man verlassen wird oder warum man eine Familie, so junge Familie verlässt, ich glaube, wer junge Kinder hat, der kann das nicht so wirklich, ich weiß
ja,
es nicht
mehr. Aber letzten Endes hieß es ja von Peter Sagan, man sei im Guten auseinandergegangen. Da wollen wir mal hoffen, dass das dem auch so ist.
Dass das beide so sehen, ja.
Also wir haben ja neulich über einen anderen Fall diskutiert, wo das scheinbar nicht so war.
Ja. Oh Gott, darf ich gar nicht dran denken. Wir hatten jetzt Formel 1 Start, dann am kommenden Donnerstag die Etappe, Flachetappe, 171 Kilometer nach Pau.
Ja, aber dazu, also wie gesagt, also die Streckenplanung der Tour de France muss man manchmal nicht verstehen, weshalb man da jetzt nicht noch einen Tag in den Pyrenäen einbaut, sondern ja, wieder eine Flachetappe, wo die eigentlich so ein bisschen, wieder so bisschen Langeweile verspricht, weil ich kann mir nicht großartig vorstellen, was Besonderes, was da passieren soll, außer einer Ausreißersieg oder ein Sprintersieg. Also da wird sich zwischen den Klassementsfahrern nichts tun. Und da muss man doch sagen, wenn wir uns in diesem Jahr den Giro d'Italia angucken oder generell in den letzten Jahren den Giro d'Italia und auch die Spanien-Rundfahrt, da sind doch die Streckenführungen in der dritten Woche um einiges spannender als bei der Tour de France.
Ja, aber andererseits, wenn ich mir anschaue, wie viele Sprinter schon nach Hause gefahren sind, ob der Schwierigkeit der Etappen und ob der Schwierigkeit der Rundfahrt, ist es vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass ja man sich wahrscheinlich von der Etappe morgen und dann übermorgen am Freitag schon vieles verspricht, vielleicht so aus planerischer Sicht doch gar nicht so schlecht.
Ja, aber andererseits musst du halt auch sehen, wie hart gefahren werden würde, wenn man noch eine Bergetappe dazu einbauen würde. Aber generell, also ich finde halt diese Topografie dieser Pyrenäen-Etappen recht unglücklich.
Hm. Ja.
Also diese Ankunft heute beispielsweise, also wozu braucht man diese lange Anfahrt? Also auch da hätte man die Etappe massiv entweder einkürzen können, oder man hätte noch zwei weitere Pässe eingebaut, um sie selektiver zu machen. Dann hast du nämlich eine Distanz von über 200 Kilometern und im Finale drin eine enorme Selektion. Aber mit diesen, wie viele waren es?
Rund 100 Kilometer.
Drei schwierigen Bergen hast du da jetzt, also was heißt schwierige Berge? Das sind zwar 1er-Kategorie Berge, aber jetzt spielen die nicht in der Liga eines Col du Tourmalet beispielsweise. Mhm. Hast du da nicht so die Selektionskiller.
Und du hast vor allen Dingen 100 Kilometer Anlauf, 100 Kilometer Junk Miles am Anfang.
Das ist halt auch genau das, was so ein bisschen die Favoriten zum frühen Attackieren hemmt.
Mhm. Ja, klar. Also ich glaube, zu der Etappe dazwischen ist dann auch nicht mehr viel zu sagen, aus dass das wahrscheinlich eine... Ich würde es so ein bisschen despektierlich vielleicht auch Ruhetag B nennen, zumindest für die Gesamtklassementsfahrer diese Woche. Ich hoffe, sie sparen da die Körner, um dann am Freitag doch nochmal ein Feuerwerk abzubrennen. Würdest du mir einen Gefallen tun?
Ja.
Nichts Großes, nichts Großartiges, nichts Schlimmes, keine Sorge. Weil ist jetzt schon fast was Privates, das wir jetzt hier öffentlich machen. Wenn du am Freitag, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich gehe davon aus, dass du zumindest in weiten Teilen die Etappe in irgendeiner Art und Weise verfolgst, würde ich es fantastisch finden, oder auch gerne ein Hörer, der das jetzt hört vor Freitag, mir den Kilometer zu sagen, ab wann ich gucken soll. Weil wenn ich, also ne, wenn die jetzt über den Aspin zum Beispiel noch so entspannt drüber rollen und nichts passiert, dann kann ich mir sparen, am Abend die ersten 3 Stunden Langeweile mir anzuschauen. Das heißt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendein Hörer oder ne, im Zweifel du dann mir sagst, pass auf, es lohnt sich, diese Etappe zu schauen ab Kilometer X. Weil dann kann ich abends nämlich mir die Aufzeichnung vorspulen bis dahin. Damit wäre mir sehr geholfen sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das kriegen wir schon hin.
Das kriegen wir schon hin. Und ansonsten, wenn der Thomas es vergisst oder bis dahin irgendwie, keine Ahnung, in Winterschlaf fällt, dass vielleicht irgendein Hörer mir das sagt. Das finde ich. Und dann kann ich hinterher auch vergleichen. Das finde ich ganz lustig, wer was so wie gesagt hat. Ja, also, Aspin, Tourmalet, Aubisque, wie heißt der in der Mitte? Bordere. Könnte ein großer Tag werden. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es eine Bergankunft nochmal gewesen wäre und nicht die Abfahrt runter noch kommt, wäre für mich meiner Meinung nach die noch interessantere Etappe geworden.
Definitiv, und auch hier wieder, ja, weil ich weiß nicht, bei der Planung der Strecke zwischen Ende der Tourmalet-Abfahrt und Beginn des nächsten Anstiegs sind es dann halt mal so 20 Kilometer, die einfach flach sind und die das Rennen extrem hemmen. Und ja, da würde ich mir halt wünschen, dass man dann irgendwo gleich in den nächsten Anstieg reingeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie da in der Gegend nicht möglich ist, aber mir fällt es halt generell bei der Tour de France immer auf, im Gegensatz zu den anderen beiden großen Landesrundfahrten, dass man immer, weiß nicht, ob das bewusst ist, diese Flachstücken da einbaut, die einfach ja ein Killer sind für die Spannung des Rennens.
Ja, die machen es halt einzelnen Ausreißer oder Zweier-, Dreiergruppen schwieriger, sich gegen ein großes Feld zu behaupten, ne? Anstatt dass es.
Klar, gut, wenn jetzt an dem Tag der Fall eintreten sollte, also mal wild gesponnen, Team Sky liegt hinten und muss angreifen, dann ist es natürlich die optimale Etappe, um mit einer guten Mannschaft da das Ding noch wieder zu richten. Aber für die anderen sieht es da halt relativ mau aus, schon am Tourmalet irgendwie anzugreifen, weil Team Sky wird dich auf dem Flachstück, wird dir da 2 Minuten abnehmen.
Also ich würde da glaube ich schon, also wenn ich mir jetzt so, wenn man sich die Karte mal anschaut, ich könnte mir vorstellen, dass es da Möglichkeiten gegeben hätte, vom Tourmalet runterkommend direkt nochmal über 1-2 Hügel da gefahren wäre. Also da sieht man ja schon Gebirgskämme, nennt man es Gebirgskamm, ich glaube schon, über die man noch drüber hätte jodeln können. Man hat sich dazu entschlossen, dann lieber nach dem Tourmalet in einem längeren Tal oder 2 miteinander verbindende Täler zu an dem nächsten Anstieg zu fahren. Aber warten wir mal ab. Also ne, jede Etappe kann hart gefahren für die Fahrer schwierig werden. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es an dem Tag ein Spektakel gibt und würde mich darüber sehr freuen. Weil dann am Samstag wäre dann die letzte Möglichkeit, mit mehreren Pannen Gerard Thomas sonst aus dem gelben Trikot wieder diskret raus. Wie entsorgen wir diskret Gerard? Das wäre so die Frage dann. Ne? Zeitfahren ist, glaube ich, die Frage noch, wie gut sind Dumoulin oder wie fit sind Dumoulin und Froome noch? Eine der entscheidenden. Und wie gut ist Roglic und was kann Gerard Thomas machen? Das sind, glaube ich, die Fragen, die man sich vorher und währenddessen stellen wird.
Ja, klar. Und aber gut, beim Giro hatten wir auch schon so 3 Tage vor Schluss das Klassement so halb in den Raum gestellt und wir haben ja gesehen, was dann noch passiert ist. Also wurde alles komplett auf den Kopf gestellt. Bei der Tour de France, na, bin ich da so ein bisschen skeptisch eher. Zum einen wegen der Etappe. Du hast halt nicht so eine Monster-Etappe wie die über den Finestre noch drin, die dazu verleitet. Und zum anderen natürlich, weil jetzt beispielsweise ein Mann wie Geraint Thomas vorne ist, der eigentlich wenig Anzeichen macht, zum einen einzubrechen und zum anderen auch nicht wie Simon Yates beim Giro, na, da vielleicht überflüssig Kräfte zu verschleudern. Wäre doch sehr ökonomisch.
Ja, klar. Also ich bin gespannt. Also am Samstag werden wir bei Rad am Ring sein und ich hoffe, dass da zumindest irgendeine Möglichkeit gibt, auf dem neuesten Stand gebracht zu werden, immer mal wieder. Das würde ich als sehr notwendig betrachten für meine Stimmung dort. Ja, wer ist, fragen wir die obligatorische Frage am Ende, wer fährt am Sonntag dann in Gelb nach Paris? Dein Tipp jetzt, nach Stand der Zeit?
Mein Tipp jetzt ist Thomas.
Okay.
Ja, aber wie gesagt, ich fände da diese Idee vom Chris nochmal ganz spannend.
Was war das nochmal? Also der hat so viele Ideen.
Auf der letzten Etappe die Fahrer mit dem Abstand des Gesamtklassements in einem Verfolgungsrennen auf die Strecke zu lassen.
Ja, ist grundsätzlich keine unspannende Idee, aber ich bin dazu noch zu sehr Traditionalist, als dass ich glaube,
meinetwegen auch auf der vorletzten Etappe und dann sollen sie da ihre Chance, die sie machen, aber das wäre mal eine coole Idee. Also
ich glaube, das sollte man bei der Dauphiné vielleicht mal ausprobieren. Also ich würde es ungern bei der Tour de France ausprobieren, sondern lass uns das doch einfach nächstes Jahr bei der Dauphiné am vorletzten Tag mal machen und dann mal gucken.
Ja, aber ausprobiert wurde es ja mehr oder weniger schon bei der Hammer Series.
Ja, aber
da hat man es zwar mit Mannschaften, aber es ist ja ein ähnliches Format. Finde ich sehr cool.
Ja. Ich bin gespannt. Also du sagst Thomas, ich lehne mich jetzt mal, also ich sag mal was ganz Verrücktes. Ich glaube, also im Moment bin ich so komplett unentschlossen. Thomas wäre wahrscheinlich der logischste Name, den man hier nennen sollte. Ich mache jetzt mal was, ich sage Roglic.
Jetzt würde dem Radsport auf jeden Fall gut tun.
Absolut. Also das wäre für den jetzt unter objektiven Gesichtspunkten, was wäre das Beste für den Radsport, wäre das definitiv die Geschichte, die ich mir am meisten wünschen würde. Ja, definitiv. Ja, das war's dann. Ne? Also, wir gucken, am Freitag werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen können, aber wir gucken mal, wann wir dann die nächste Sendung machen, ob wir das noch hinkriegen vom Wochenende oder so. Aber ansonsten wünsche ich uns einfach mal noch tolle Tourtage. Wenn irgendwas Verrücktes passiert, sind wir vielleicht schneller wieder da, als wir dachten. Ne? Wer weiß, am Donnerstag alles passiert und wir kommen zu dem Schluss, dass wir Donnerstag eine Folge aufnehmen müssen, kann das auch passieren. Möchte ich gar nicht ausschließen. Also ich kann es zumindest zeitlich bei mir nicht ausschließen. Bei dir weiß ich es noch nicht, Thomas. Bedanke mich ganz herzlich bei dir. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken und zwar, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war, ich hatte vor Jahren, also gefühlt Jahre, hatte sich mein Hörer bei mir gemeldet, Markus aus Österreich, der zu irgendeinem Rennen nach Berlin gefahren ist. Zu den, wie heißt das da in Berlin? Veloton, kann das sein?
Ich glaube Veloton, ja.
Und hatte da gefragt, möchte sich ein Hörer treffen vielleicht? Also er ist ein langjähriger Hörer. Und ich glaube, das hat in Berlin ganz gut geklappt. Er war da sogar bei Regines Radsalon dann als Gast im Podcast. Und das hat er jetzt zum Anlass genommen. Er fährt jetzt nach Hamburg zu den Star Classics. Die ist, glaube ich, immer eine Woche nach der Tour, ne? Oder anderthalb oder zwei Wochen. Irgendwie sowas in der Art. Ja, und dann hat er sich gedacht, ach, das hat beim letzten Mal so nett geklappt und ich habe nette Menschen getroffen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal und fragt an, ob jemand Lust hat, so eine Art Hörertreffen. Wir sind nicht da. Also ich bin zumindest nicht da, du glaube ich auch nicht, in Hamburg zu machen. Ich würde sagen, jeder, der bei den Star Classics startet und vielleicht da Lust hat am Abend vorher oder am Abend danach oder wann auch immer mal ein Getränk zu sich zu nehmen, ein bisschen quatschen oder was auch immer, der soll am besten unter dieser Folge kommentieren, weil dann sieht der Markus das am einfachsten und dann kann der Kontakt hergestellt werden. Und das Gleiche gilt, hat er auch schon angeboten, dann natürlich in Tirol bei der WM, wo ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Du wirst vielleicht da sein, ist ja nicht so weit.
Definitiv.
Ja, also dann könnt ihr schon mal zu zweit irgendwie was machen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr Zeit findet. Aber auch das für Tirol kann man da vielleicht so eine Art Kontaktbörse herstellen.
Gut, vielleicht können wir den Chris auch noch irgendwie an den Start ziehen.
Ja, den packt man noch einen ins Gepäck. Ich hatte dem Markus die E-Mail noch gar nicht beantwortet. Das tut mir sehr leid, aber es war einfach viel los. Betrachte dies bitte als eine Antwort auf deine Frage. Gut, also eine schöne Resttour. Vielen Dank für eure Unterstützung in jeglicher Form immer und habt viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.